Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ja, das ist für mich total spannend, heute zu diesem Thema hier zu sein. Als der Christoph Ley mich im Herbst letzten Jahres angerufen hat und gefragt hat, könntest du dir vorstellen, mal in der EFG Wiedenest zu predigen? Habe ich erstmal kurz geschluckt und dann gerne Ja gesagt. Und dann haben wir einen Termin gesucht, der für euch als Gemeinde passt und für mich. Und es ging darum, möglichst irgendwie ein freies Thema zu machen, dass ich mich nicht in irgendeine Serie mit einklinke. Und dann haben wir diesen Termin festgelegt. Und ich vermute, dass zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht klar war, dass ihr jetzt so eine tolle Woche vor euch habt mit diesem Projekt, Codewort Hadassah. Und vor ein paar Wochen traf ich den Manuel irgendwie beim Walken. Wir waren alle unterwegs und dann sagte er, ja, weißt du eigentlich, dass wir dann dieses Thema haben? Und ich hatte mir im Vorfeld schon überlegt, ich würde gerne was zu Esther machen. Und irgendwie war es dann ganz klar, ja, das soll wohl so sein und das passt. Vielleicht denkst du bei diesem Titel mutig handeln, okay, heute nichts für mich. Ich bin ein Angsthase, das wird sich auch nicht ändern. Oder ich bin zu alt, zu jung oder irgendwas. Mutig handeln kann ich nicht. Aber vielleicht gehörst du auch zu denen, die sagen, wo ist die nächste Mutprobe? Her damit. Vielleicht solltest du dann besser hier vorne stehen und einiges davon berichten. Wie dem auch sei, ich lade uns alle miteinander ein, dass wir einfach mal hinschauen, einen Blick in die Geschichte einer Frau werfen, die tatsächlich Großes erlebte und bewegte und mutig gehandelt hat. Aber es geht nicht nur um diese Frau. Ich werde in ganz groben Strichen diese Geschichte erzählen und ein paar wenige Dinge herausgreifen. Aber es lohnt sich, diese Geschichte mal ganz zu lesen. 10 Kapitel sind das nur. Das ist eine schöne, gute Abendgeschichte, vielleicht für heute Abend, wenn ihr euch auch in diese Woche sehr bewusst mit einklinken wollt. Wir sprechen über ein Waisenmädchen. Ihre Eltern und Großeltern sind offenbar geflohen, weil ihr Leben aufgrund ihres Glaubens bedroht war. Dieses Mädchen ohne Eltern wird von einem nahen Verwandten aufgenommen, in Obhut genommen. Und es ist so, dass wir eben über die im Exil lebende Jüdin Hadassah sprechen oder die meisten von uns kennen sie besser als Esther. Und ihr Cousin Mordechai kümmert sich um sie. Beide leben als Juden in einer Zeit in Persien, als König Ahasveros regierte. Und als Einstieg in diese Geschichte wird in der Bibel beschrieben, dass der König ein riesiges Fest feierte mit allen Fürsten und Beamten aus den 127 Provinzen, über die er regierte. Und jetzt kommt's. 6 Monate lang haben sie gefeiert. Und ich dachte, wow, die konnten feiern. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal 6 Monate gefeiert hat. Ich leider noch nicht. Das war schon ein richtiges Fest. Und das Fest, so lesen wir, war eine zur Schaustellung des unermesslichen Reichtums seines Königreichs. Danach, als diese 6 Monate um waren, gibt es ein weiteres Fest für alle Bewohner der Burg Susa. Immerhin 7 Tage lang, das ist auch schon was. Und es gab sowohl für die Frauen wie auch für die Männer jeweils ein Festmahl. Und es steht ausdrücklich da, der Wein floss in Strömen. Und dann in Kapitel 1, Vers 10 lesen wir, am 7. Tag des Festes, als König Ahasveros schon von vielem Wein in heiterer Stimmung war, befahl er, Königin Vashti zu holen. Sie sollte ihre Königskrone tragen, um den Burgbewohnern und Fürsten ihre Schönheit vorzuführen. Denn sie war eine sehr hübsche Frau. doch sie weigerte sich zu kommen. Zorn und Wut beim König. Aber auch Angst, ob andere Frauen sich nun weigern könnten. Ihr könnt das nachlesen. Sehr spannend. Man könnte sehr viel länger darüber nachdenken. Aber offenbar gehörte ihre Weigerung, die Weigerung von Königin Vashti, oder sollte man vielleicht sagen, ihr mutiges Handeln mit zu dem großen Plan Gottes. Durch ihr Handeln ist etwas in Bewegung geraten. Das sind Auswirkungen, die echt heftig sind für sie selbst, weil sie die königliche Würde verliert. Aber auch für alle Frauen im ganzen Reich. Der König verfasst einen Erlass und alle Berater erwarten, in 1 Vers 20 lesen wir das, wenn dieser königliche Erlass im ganzen riesigen Reich veröffentlicht wird, werden die Ehemänner überall, ganz gleich welchen Ranges, von ihren Frauen mit dem gebührenden Respekt behandelt werden. Krass, was diese Weigerung, dieses mutige Handeln von Königin Vashti für Folgen hat. Sie wollte sich nicht zur Schau stellen lassen. Finde ich ein ganz spannendes Thema. Ja, könnten wir lange weiter drüber nachdenken, haben wir jetzt hier nicht die Zeit für. Es gibt eine weitere Auswirkung, die sehr offensichtlich ist. Der König steht jetzt ohne Königin da. Er braucht eine neue und es kommt dazu, dass er Mitarbeiter durchs Land schickt. In Kapitel 2, Vers 2 lesen wir, seine Diener schlugen Folgendes vor. Man möge im ganzen Reich nach schönen Jungfrauen für den König Ausschau halten. Der König soll in jeder Provinz seines Reiches Männer beauftragen, die alle schönen Jungfrauen in den Harem der Burg Susa bringen soll. Ich bin selbst Mutter von 2 wunderschönen Töchtern. Könnt ihr euch das Elend der Mütter und Väter vorstellen, deren Tochter einfach mitgenommen wird? Könnt ihr euch vorstellen, was es für ein junges Mädchen wohl bedeutet hat, plötzlich von zu Hause weg zu sein und die Aussicht auf ein Leben im Harem zu haben? Ich weiß nicht, wovon ein Mädchen damals um 540 vor Christus träumte, ob es für sie erstrebenswert war, einen Mann zu heiraten, Familie zu haben. Und ich weiß auch nicht, wie viele Mädchen und Frauen sich im königlichen Harem befanden. Aber die Vorstellung, dort nur mit Frauen und Kindern zu leben, zwar in einem geschützten Bereich, den man aber auch nicht verlassen konnte, ich muss sagen, ich finde das total schrecklich. Vielleicht waren die Eltern aber auch teilweise froh, weil jetzt das Überleben ihrer Tochter gesichert war. Vielleicht würde sie ja Königin werden. Aber ganz ehrlich, all diese Gedanken da drumherum finde ich schrecklich. Und tatsächlich ist es so, Esther ist auch eine von den Schönheiten, die entdeckt wird. Und die Aussicht, in einen heidnischen Harem zu kommen, muss eigentlich für sie als Jüdin starken Widerspruch hervorgerufen haben. Und für ihren Cousin sicher auch. Aber interessant ist, an dieser Stelle lesen wir nichts von Widerstand, sondern vielleicht war es ein Ergeben, um das Leben zu behalten. Gott ist offenbar dabei, auch wenn sie anders handelt, als eigentlich von ihrem Glauben gefordert. Und hier möchte ich mal kurz stehen bleiben an dieser Stelle. Können wir das aushalten, dass Gott zu ihr steht, auch wenn sie sich nicht innerhalb des engen Gesetzesrahmens bewegt? Können wir das aushalten? Ich möchte überhaupt nicht dazu auffordern, an Gottes Vorstellungen vorbeizuleben. Wirklich gar nicht. Versteht mich nicht falsch. Aber ich möchte unseren Blick dafür schärfen, dass Gott zum einen den viel weiteren Blick hat und sogar solche Situationen nutzt. Und ich erlebe es immer wieder, dass wir als Christen uns nur allzu gerne als Richter erheben und meinen, wir müssten Gott sein und ihm helfen, indem wir richten. Mir ist schon klar, dass Dinge benannt werden müssen und deutlich gesagt werden müssen und dass wir einander helfen sollten, gottesfürchtig zu leben. Aber wir verlieren so schnell die Liebe zu Gott und zu Menschen aus dem Blick. Und wir wissen auch nicht, wie Gott noch handeln will. Und ich muss sagen, diese Stelle ist für mich tatsächlich eine Stelle, wo Gottes großes, liebendes Herz beschrieben wird. Gott ist bei ihr, bei Esther, auch in ihrer einjährigen Schönheitsbehandlung, die jetzt folgt. Ein Jahr lang Öle und Parfüme. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man das aushält. So ein Wellness-Wochenende kann ich mir gut vorstellen, aber ein Jahr lang, krass. Ja, und dann, ich mache das jetzt ein bisschen verkürzt, sie schläft mit diesem heidnischen König, sie gewinnt das Casting und wird Königin. Lest das nochmal nach. Das ist schon überraschend. Ein ausländisches Mädchen wird die neue Königin und die Vermutung liegt nah, Gott hat seine Finger im Spiel. Esther ist weiter im Kontakt mit Mordechai. Das ist offenbar ein sehr gewissenhafter Mann. Er ist angestellt und arbeitet für den König, hat aber keinen direkten Zugang zum König. Aber durch seine Aufmerksamkeit bekommt er mit, dass ein Attentat auf den König geplant ist. Er lässt Esther diese Informationen zukommen. Sie kann den König warnen und so vor dem Tod bewahren. Esther handelt hier auf die Bitte und Anweisung von Mordechai hin. Und sie wird überhaupt nicht geahnt haben, welche Bedeutung genau dieses Ereignis im Lauf der Geschichte noch haben wird. Wir werden das später nochmal hören. Gott handelt. Ich glaube auch hier wirklich wundervoll. Er bereitet offensichtlich weitere Dinge vor, wie wir heute wissen. Und ich glaube, das Leben des Königs zu retten, war ganz ohne Frage eine wichtige und richtige Tat. Da muss man überhaupt nichts dran deuten. Und deshalb kann man hier schon sagen, dass Esther im Willen Gottes gehandelt hat. Und ich finde es wichtig, dass wir auch immer wieder wahrnehmen, dass auf einem Weg viele Schritte nötig sind. Wir verstehen oft gar nicht die Reichweite, die diese Schritte haben. Und es ist in der Tat so, dass man manches erst im Rückblick erkennt, wenn ein roter Faden zu erkennen ist oder Puzzlesteine zusammenpassen. Und ich möchte dich fragen, welche ganz normalen, alltäglichen Schritte sind bei dir gerade dran? Wo bist du aufgefordert, einfach nur das Naheliegende zu tun? Wo bist du aufgefordert, einfach nur das Naheliegende zu tun? Dann kommt es in dieser Geschichte zu der Situation, dass der zweite Mann nach dem König, Haman ist das, in echten Zorn gerät, weil ihm nicht die Ehre erwiesen wird, die er haben möchte. Mordechai wirft sich nicht vor ihm nieder, weil er diese Verehrung nur seinem Gott zukommen lassen will. Und ich finde ja ganz ehrlich, eigentlich müsste dieses Buch Mordechai heißen oder Mordechai und Esther. Ich finde es auch schön, dass ein biblisches Buch nach Esther benannt ist. Es gibt ja nur zwei biblische Bücher, die nach Frauen benannt sind. Aber ganz ehrlich, der Mordechai, der hätte direkt schon im Buchtitel auch einen Platz verdient. Er ist ein mutiger und sehr besonderer Mann, ein gottesfürchtiger Mann. Und interessant finde ich, dass es wieder eine Weigerung ist, oder sollten wir sagen, mutiges Handeln, das etwas ins Rollen bringt. Von ungeahntem Maß in der Tat. Und man fragt sich ja, wäre denn nicht die naheliegende Reaktion gewesen, zunächst einfach nur diesen Mann aus dem Verkehr zu ziehen, ihn einen Kopf kürzer zu machen, sicher hätte das Auswirkungen gehabt und auch hier vielen Respekt eingeflößt, was es bedeutet, sich nicht vor Haman zu verneigen. In Esther 3, Vers 5 steht, als Haman bemerkte, dass Mordechai sich weder vor ihm verneigte, noch sich vor ihm auf die Knie warf, packte ihn Wut. Doch es genügte ihm nicht, nur Mordechai etwas anzutun. Da man ihn inzwischen auch über Mordechais Volkszugehörigkeit unterrichtet hatte, plante er, alle Juden im ganzen Königreich von Ahasverus als Volk Mordechais zu vernichten. Ich vermute, dass Mordechai die Kosten berechnet hat und sich trotzdem in seinem Verhalten sicher war. Für ihn war klar, was er zu tun hatte, nämlich sich nicht zu verneigen. Uns geht's gut hier in Deutschland. Es gibt Religionsfreiheit. Ich weiß nicht, wann sich die Zeiten ändern. Wir haben zurzeit viele Menschen in unserem Land, die aufgrund ihres Glaubens zu uns geflohen sind. Und wenn man persönliche Geschichten von Einzelnen hört, kann man nur erahnen, was Glaube kostet. Oder ich habe gesehen, dass ihr eingeladen seid, eine Petition zu unterschreiben, die vorne im Foyer ausliegt. Da geht es um zwei pakistanische Christen, die zum Tode verurteilt sind. Ja, Glaube kann etwas kosten. Und ich glaube, ein Gottesdienst wie dieser oder eine Woche, die jetzt für die Kids und Teens ansteht, das ist eine Zeit, in der wir stark werden dürfen. Und ich glaube, wir müssen es. Wir müssen stark werden in unserem Glauben für Zeiten, wo wir uns vielleicht weigern müssen oder mutig handeln müssen. Mordechais Verhalten bringt eine Lawine ins Rollen, die damit also enden soll, dass alle Juden umgebracht werden. Tatsächlich mit einem königlichen Dekret. Als Mordechai davon erfuhr, ist er natürlich tief erschüttert, genauso wie das ganze Volk. Viele drückten ihre Bestürzung durch entsprechende Trauerkleidung aus. Und hier lesen wir auch schon, dass die Juden anfingen zu fasten. Esther erfährt irgendwie in ihrem geschützten Palast davon, dass irgendwas nicht stimmt und holt sich Informationen ein. Mordechai fordert sie auf, sich beim König für ihr Volk einzusetzen. Sie lässt ihm eine Antwort zukommen: Wer unaufgefordert zum König geht, muss sterben. Es sei denn, der König streckt der Person sein Zepter entgegen. Und sie sei schon seit einem Monat nicht mehr bei ihm gewesen. Und dann antwortet Mordechai, das kann man nachlesen in Kapitel 4, 13 und 14, bilde dir nicht ein, dass du als einzige Jüdin dein Leben retten kannst, nur weil du im Königspalast wohnst. Denn wenn du in diesem Augenblick schweigst, wird von anderswoher Hilfe und Rettung für die Juden kommen. Doch du und deine Verwandtschaft, ihr werdet zugrunde gehen. Wer weiß, ob du nicht gerade für eine Zeit wie diese zur Königin erhoben worden bist. Für eine Zeit wie diese. Kennt ihr das, dass euch manchmal irgendwie ein Satz anfliegt und ihr denkt, was? Huh, was mache ich denn jetzt damit? Für eine Zeit wie diese. Das war mein Satz, der vor anderthalb oder zwei Jahren so auf mich zuflog und mich richtig geflasht hat. Das hat mit meiner Aufgabe im Forum Wiedenest zu tun. Und ich stelle mir oft diese Frage: Für eine Zeit wie diese, bin ich jetzt im Forum Wiedenest angestellt? Was heißt das? Und ich möchte dich fragen, in was für einer Zeit lebst du gerade? Ich kenne von vielen hier die Lebenssituation nicht. Ich weiß, hier sind junge Mütter, die Kinder haben. Und dann hat man mit Kindergarten und Schule zu tun. Vielleicht liegt deine große Herausforderung und Verantwortung darin, mutig aufzustehen in einer Zeit wie dieser. Ich bin ja nicht mehr so ganz nah dran und trotzdem bekomme ich mit, dass in vielen Lehrplänen auch Dinge steht, wo wir als Christen sagen würden, puh, das ist aber echt schwierig jetzt. Und ich weiß, dass wir als Eltern das Recht haben, in der Schule zu hospitieren zum Beispiel. Da macht man sich nicht immer beliebt mit, weder bei den eigenen Kindern noch bei den Lehrern. Das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Aber ich glaube, es ist an der Zeit, mutig zu handeln. und Verantwortung wahrzunehmen. Vielleicht ist es aber auch so, dass du mit jungen Frauen im Kontakt bist, die vielleicht gerade schwanger sind oder schwanger werden möchten. Und diese Frage, die sich jetzt in den letzten Tagen auftat, werden diese Bluttests bezahlt, bei denen man Trisomie feststellen kann und für alle zugänglich gemacht. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, aber ich glaube, es gibt so viele Fragen im Leben, zu denen wir Stellung beziehen können und müssten. Was ist deine Herausforderung in einer Zeit wie dieser? Das sind keine leichten Fragen, das weiß ich. Aber ich lade euch ein, darüber nachzudenken. In einer Zeit wie dieser. Esther trifft jedenfalls eine Entscheidung und mir zeigt diese Entscheidung, dass sie ihren Glauben nicht über Bord geworfen hat in dieser ganzen Zeit am Königshof. In Kapitel 4, Vers 15 steht, da ließ Esther Mordechai antworten, geh und rufe alle Juden, die sich in Susa finden lassen, zusammen. Fastet für mich. Esst und trinkt 3 Tage lang nichts. Weder am Tag noch in der Nacht. Ich werde mit meinen Dienerinnen dasselbe tun. Und dann will ich zum König hineingehen, auch wenn es gegen das Gesetz ist. Und wenn ich umkomme, komme ich eben um. Da ging Mordechai los und tat, was Esther ihm aufgetragen hatte. Ein ganzes Volk vereinigt sich im Beten und Fasten. Was für ein kraftvolles Handeln. Und ich möchte hier nur ein paar Dinge ganz kurz andeuten zu diesem wichtigen Thema. Ich selbst möchte hier viel, viel mehr entdecken und lernen. Und ich sage einfach mal, das ist eine geistliche Disziplin, in einer bestimmten Haltung vor Gott zu kommen. Fasten ist eine Herzenshaltung. Das hebräische Wort für Fasten bedeutet, dass Demütige sich beugen unter den heiligen Gott. Es ist die Haltung des liebenden, demütigen Herzens, der leeren Hände und des Wunsches nach einem Mehr von Gott, von seiner Gegenwart und seinem Wirken. Das Fasten verändert zuallererst den Beter. Wir können Gott mit unserem Fasten nicht manipulieren. Es geht auch nicht darum, irgendeine geistliche Leistung zu vollbringen. Es geht Gott um unsere Herzenseinstellung und damit um unsere Motivation. Beim Fasten ist das Begehren, Gott zu bestürmen, von ihm zu hören und sich zu demütigen, größer als das Stillen des Hungergefühls. Der Nutzen des Fastens ist höher als die Kosten. Als ich mich ein bisschen mehr mit diesem Thema beschäftigte, habe ich eine Predigt von Johannes Hartel angeschaut zu diesem Thema. Und er beschreibt 7 Aspekte. Und ich habe die einfach nur mal notiert, diese 7 Aspekte. Jeder an sich ist eine wichtige Aussage. Fasten stärkt geistliche Autorität. Fasten ist geistlicher Kampf. Fasten gibt Einsicht in göttliche Strategien. Ist Demütigung vor Gott, ist radikal, ist notwendig für die Ernte, ändert das Geschick eines Volkes. Und da sind wir wieder bei der Geschichte von Esther. In Esthers Situation, in der lebensbedrohlichen Lage ihres Volkes, braucht es einen Durchbruch. Kennt ihr Situationen, in denen ihr denkt, jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende? Viele von uns, und ich zähle mich auch dazu, sind ja auch irgendwie Macher. Das ist ja auch nicht falsch oder schlecht. Wir packen Dinge an und machen. Aber es ist nicht alles machbar. Oder es bedient dann vielleicht nur die oberflächlichen Dinge. Und je älter ich werde, desto mehr lerne ich das. Andreas Kusch sagt in einem Artikel über Fasten, wo Christen die Relativität ihrer Welt erkennen und wissen, dass die Lebens- und Weltgestaltung in der geistlichen Wirklichkeit Gottes begründet ist, betet man gerne, leidenschaftlich und intensiv. Die geistliche Wirklichkeit Gottes. sind wir oft so weit von entfernt. Und ich möchte die Frage stellen, auch wieder ganz persönlich, aber auch vielleicht für euch als Gemeinde. Wo brauchen wir geistliche Durchbrüche? Wo brauchen wir geistliche Durchbrüche? Sicher ist das eine äußerst angespannte Situation, als Esther jetzt vor den König tritt. Diese Szene kann man wunderbar ausschmücken und ausmalen. Ich verzichte jetzt darauf. Der König gewährt ihr Zutritt. Somit erhält sie ihr Leben und darüber hinaus eine ungeahnte Möglichkeit. Und sie ist sehr klug in ihrem Vorgehen. Auch das werde ich jetzt nicht näher beleuchten. Dass sie zum König vorgelassen wurde, ist sicher Gottes wundervolles Handeln. Er möchte nämlich zu seinem Ziel kommen, sein Volk zu retten. Und dazu kann er auch einen König lenken. Und das finde ich spannend. Gottes wundervolles Handeln geschieht in dieser Geschichte auch durch Schlaflosigkeit. Bevor Esther tatsächlich ihr Anliegen vorbringen kann, nimmt das Schicksal seinen Lauf, könnte man sagen. Und zwar in der Form, dass der König nicht schlafen kann. Und er kann sich nicht mal eben vor den Fernseher schmeißen und nachts um 2 durchzappen. Aber er hat eine andere Möglichkeit. Er lässt sich nämlich die königliche Chronik bringen und daraus vorlesen. Finde ich eine schöne Alternative. In Kapitel 6 steht dann, dabei stieß er auf den Bericht über Mordechai, der die Verschwörung gegen ihn aufgedeckt hatte. Das waren die beiden königlichen Torwächter, die einen Anschlag auf den König geplant hatten. Der König fragte, wie ist Mordechai für diese Tat geehrt und ausgezeichnet worden? Die Pagen, die Dienst beim König hatten, sagten, er hat nichts dafür bekommen. Schlaflos im Königspalast. Gott greift wundervoll ein und lenkt das Augenmerk in eine Richtung, die niemand vorgeben konnte. Und tatsächlich wird durch Esthers Handeln das Volk der Juden gerettet. Hier kommen jetzt ganz viele Dinge zusammen in dieser spannenden Geschichte. Die Schlaflosigkeit des Königs, Dinge, die im Vorfeld geschehen sind, bei denen niemand wusste, wozu. Esthers strategisches und äußerst kluges Handeln. Ich lade euch ein, lest diese Geschichte nochmal nach. Die ist so spannend. Ich glaube, diese Frau hat mutig gehandelt, ganz in Gottes Sinn. Aber es gibt auch tatsächlich einige Fragezeichen an ihr Handeln. Aber von diesen Fragezeichen lässt Gott sich nicht abhalten. Er hat den Überblick und die Weitsicht und er wählt offenbar unperfekte Menschen dazu aus. Er handelt wundervoll, weil er zu seinem Ziel kommen will. Und damit seinen Heilswillen und sein Heilshandeln zeigen möchte. Ich wünsche jedem von uns, dass wir mit Gott unterwegs sind. Dass wir mutig handeln, wenn es dran ist. Dass wir selbst erkennen, was in einer Zeit wie dieser unsere Herausforderungen sind. Gott segne euch bei dem, ja, was bei euch gerade an dieser Stelle dran ist. Wir nehmen uns jetzt einen kleinen Moment Zeit, um einfach nochmal 3 Fragen auf uns wirken zu lassen und vielleicht bleibt ihr an einer hängen, weil es eure Frage ist. Wir denken noch einen Moment darüber nach.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.